Der Brot-Talk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen Brotinstitut und BrotPro.
Da sind wir schon wieder zum 15. Mal. Herzlich willkommen euch allen, lieber Sebastian.
Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein, zum 15. Mal tatsächlich. Guten Morgen.
Unglaublich. Ich hätte jetzt größte Mühe, alle 15 Kandidaten spontan aufzuzählen. Ich glaube, ich käme auf 12 oder so. Aber jeder Pro-Talk war es ja wirklich wert. Also bei jedem habe ich ein bisschen was dazugelernt. Ich fand es sehr, sehr gut eigentlich bis jetzt.
Unbedingt. Mir ging es neulich so. Ich bin gefragt worden nach Empfehlungen für Bäckerinnen und Bäcker. Und das ist ja tatsächlich unsere Gästeliste ist eigentlich eine wunderbare Kandidaten- und Empfehlungsliste. Und dann bin ich sie im Kopf durchgegangen und hatte große Lücken. Habe zum Glück ist ja alles archiviert, bei Spotify, bei YouTube abrufbar. Und insofern konnte ich dann doch noch eine Liste zusammenstellen.
Genau. Ja, wir haben verrückte Zeiten, verrückte Rohstoffmärkte, Energiemärkte, einen schrecklichen Krieg. Es sind keine guten Zeiten derzeit. Und jeder spürt ja so ein bisschen, wir haben auch Zeiten des Wandels. Und dieser Wandel findet ja auch im Bäckerhandwerk statt. Und da gibt es auch umgekehrt neue Impulse. Und das betrifft auch unseren heutigen Talkgast, lieber Sebastian.
In der Tat, das Bäckerhandwerk war ihr nicht in die Wiege gelegt. Eigentlich war sie den universitären Weg gegangen und den hat sie dann einfach abgebrochen und eine Bäckerei gegründet. Und wie genau das kam, das wird sie uns selber erzählen. Guten Morgen, Sophie Henne.
Hallo, guten Morgen.
Liebe Sophie, hallo.
Hallo Bernd.
Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Wir fangen immer mit einer ganz kurzen Lebenslauffragerunde an. Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 31 Jahre geworden.
Herzlichen Glückwunsch. In deinem Fall modifiziere ich die Frage mal etwas. Wir fragen normalerweise, welche Berufsausbildungen hast du abgeschlossen? In deinem Fall würde ich mal sagen, welche hast du angefangen und welche hast du abgeschlossen?
Genau, also ich habe BWL angefangen zu studieren, aber abgeschlossen habe ich dann eine Bäckerlehre und dann habe ich eben auch den Meister gemacht.
Wann hast du gegründet?
Letztes Jahr im Sommer, also noch kein Jahr her.
Also noch ganz, ganz frisch.
Noch relativ frisch. Fühlt sich darüber schon ewig an, aber ja.
Genau, darüber wird gleich reden sein.
Ja, obwohl du sehr frisch gegründet hast, war sehr viel von dir zu hören, zu lesen, auch in den Fachmedien, weil du ein sehr besonderes Konzept hast, weil du eine eigene Philosophie hast, was die Bezahlung der Mitarbeiter angeht. Das wird ja heute auch Gegenstand dieses netten Brot-Talks sein. Und ihr da draußen, die jetzt live bei Facebook dazu schauen, ja, ihr könnt wie immer mit Kommentaren euch einbringen. Stellt gerne eure Fragen an Sophie, eure Anmerkungen, das, was euch auffällt, Impulse, was auch immer. Einfach in die Kommentarspalte Facebook, Brotinstitut und wir freuen uns.
Genau. Insofern, erzähl doch mal, wie kam das? Du hattest eigentlich vor, BWL zu studieren. Mit welchem Ziel?
Ja, genau, das ist vielleicht die richtige Frage. Ich hatte da nicht so wirklich ein Ziel. Es ist ja manchmal, ja, es ist total oft so. Ich glaube, ich komme aus einer Familie. Mein Vater hat eben auch BWL studiert. Ich habe Abi gemacht und dann kam natürlich die Frage, was machst du? Ich hatte einen 1er Abi-Schnitt, also irgendwie war da gar nicht die Frage, gibt es noch einen anderen Weg außer Studium, sondern es wurde eigentlich relativ schnell gestellt, was willst du studieren? Also eher so in diese Richtung. Ja, und dann habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Aber in dem Alter ist es auch super schwierig zu wissen, wohin man will. Ich habe dann einfach BWL angefangen zu studieren in München. Ich habe mir eine Stadt rausgesucht, die mir auch super gefallen hat, in der ich dann auch noch länger war, an der LMU. Aber ich habe so gemerkt, so von Semester zu Semester, das macht mich einfach nicht glücklich. Also ich hätte bestimmt den Weg weiter einschlagen können, aber es war einfach nicht das, wo mein Herz für geschlagen hat. Und so kam es, dass ich einfach beschlossen habe, ich mache mal ein Praktikum. Und da habe ich einfach in Schwabing eine Bäckerei, die ist mir mal zufällig begegnet. Da stand eben ein Holzofen in der Backstube drin, beziehungsweise im Verkaufsraum. Also wirklich so direkt für den Kunden einsehbar. Und da habe ich ganz profan einfach nachgefragt, ja, ob ich da mal ein Praktikum machen könnte. Und so ging der Weg los. Es war also im Prinzip ein absoluter Zufall. Und dann bin ich da einfach geblieben, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, die Arbeit jeden Tag und auch einfach dieses Sehen, was habe ich am Tag geschaffen und jeden Tag dazugelernt. Und es war, die Arbeitsatmosphäre war schön. Ich hatte da einfach auch ein super Glück, dass ich gerade den Betrieb ausgewählt habe. Ich hatte dann einen Chef, der sehr, sag ich mal, einen extrem laissez-faire Führungsstil hat, das wahrscheinlich nicht für jeden gut ist. Für mich war es perfekt und so konnte ich einfach ganz viel ausprobieren. Ich konnte da auch scheitern mit irgendwelchen Tests oder so. Das war da einfach nicht schlimm. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt in meiner Bäckerei so laissez-faire unterwegs bin, wahrscheinlich nicht. aber für mich war es natürlich so als Lehrling, ich habe dann beschlossen, dass ich da eine Lehre mache, ja, total toll und spannend.
Genau. Die Lehre hast du erfolgreich abgeschlossen, hast dich dann entschieden, auch Meisterin zu werden. Wahrscheinlich schon mit der Idee, dich doch irgendwann selbstständig zu machen. Was hier im Haus auf der Meisterschule. Auch das darf man mal sagen an der Stelle, als Prüfungsbeste abgeschlossen, ja. mit Sternchen also gewissermaßen. Wie ging es dann weiter?
Ich glaube, dass der Weg dazwischen ziemlich wichtig war, zwischen dem Gesellen und auch dann der Meisterschule habe ich in Berlin gelebt, habe in den unterschiedlichen Bäckereien gearbeitet und habe da dann so ein bisschen die Liebe zum Sauerteig entdeckt. Das war davor gar nicht so auf der Agenda, mir hat einfach Backen Spaß gemacht, jeden Tag dazu zu lernen, die Hände im Teig zu haben, was zu tun. Also das war eigentlich der Grund, warum ich Bäcker geworden bin, aber dann hat sich das nach und nach dazu entwickelt, dass ich einfach total begeistert war, mit einfach so wenig Zutaten wie möglich zu backen, einfach auf alles zu verzichten, auf die Backmittel zu verzichten. Gut, da habe ich meistens wahrscheinlich eh noch gar keine verwendet, weil ich eigentlich immer in Bio-Bäckereien gearbeitet habe. Das Einzige, was da reinkam, war Malz, aber ansonsten eigentlich nie was. Aber dann eben auch so der letzte Schritt, dann wirklich auf die Hefe zu verzichten. Kam schon so ein bisschen in meinen Kopf, ja, okay, so eine Sauerteigbäckerei, das wäre schon was. Und dann eben habe ich gedacht, okay, Meister muss ich machen. War dann in Weinheim und da in der Zeit habe ich auch nur noch mal so ein bisschen dabei. Also da ging es ja mit Corona los, also die Meisterschule war ja unterbrochen. Und da hatte ich ein bisschen mehr Zeit, dann auch zu Hause mir Gedanken zu machen, wie wäre das, wenn ich nach dem Meister mich selbstständig mache. Und so kam die ganze Sache ins Rollen.
Genau. Das heißt, während wir Online-Unterricht hatten, hast du heimlich nebenbei gebacken. Gut, dass ich das jetzt weiß.
Ja, nebenbei gebacken und nebenbei einen Businessplan geschrieben mit meinem Mann zusammen tatsächlich. Genau, das ging dann da los schon.
Cool.
Klasse. Ja, Meisterschule ist ein ganz gutes Stichwort, bevor wir gleich zur Boutique deiner Bäckerei kommen. Wir bitten ja immer auch jemanden, der unseren Gast kennt, ein paar schöne Worte zu sagen. Und hier kommt deine überraschende Speedlaudatio.
Hallo Sophie, hallo zusammen. Ich habe heute die Ehre, kurz über was über dich zu erzählen. Wir haben uns damals in der Meisterschule kennengelernt und haben viele gemeinsame schöne Momente genossen. Du hast damals schon gezeigt, wie zielstrebig und kreativ du bist. Du hast eine grandiose Meisterprüfung abgelegt und es mit einzigartigen und tollen kreativen Produkten. Und nebenher hast du gleich schon die Boutique geplant, was mich sehr beeindruckt hat, weil du das Ganze mit einer total großen Leichtigkeit gemacht hast. Und du warst immer für jeden Spaß überall zu haben und hattest immer gute Laune. Das fand ich richtig toll. Und wie man jetzt auch schon sieht bei der Boutique, das ist ein Riesenerfolg. Ihr macht das richtig gut. Ihr habt ein schönes Konzept. Das ist alles eine Linie. Und da habt ihr trotz kleinem Sortiment auch tolle kreative Produkte. Da wünsche ich euch auch weiterhin viel Erfolg und jetzt noch viel Spaß beim Interview.
Schön.
Deine Kollegin aus dem Meisterkurs. Und sollte hier der Eindruck entstanden sein, dass so eine Meisterschule ein einziger großer Spaß ist, das will ich gleich mal dementieren. Ausschließlich um Lernen und Partys finden hier auf dem Campus nicht statt. So.
Ja, das freut mich. Genau, die Luise, mit der habe ich ja jetzt noch Kontakt, zwar natürlich nicht jeden Tag, das ist ja klar, aber ich kann es sogar zurückgeben. Also wir haben uns gegenseitig, glaube ich, auch so in der Vorbereitungszeit viel Inspiration gegeben und uns gegenseitig gepusht. Und ich fand es total spannend, weil wir aus ganz unterschiedlichen Backgrounds kommen. Sie ist nämlich Sie kommt aus der Bäckerfamilie und da geht es jetzt auch um die Frage, steigt sie dann später ein in die Bäckerei oder nicht und wie geht es mit der Übergabe dann und so. Und das sind ganz andere Themen, wie ich mich mit beschäftigen musste oder muss und fand ich irgendwie extrem spannend und da habe ich auch viel dazugelernt, wie es eben auch sein kann und wie ganz anders der Weg ins Handwerk beziehungsweise ja, wie die Herangehensweise dann auch so ist.
Ja. Das glaube ich sofort. Reden wir über deinen. Du hast dann also entschlossen, selbst zu gründen und das mitten in Corona. Mutig, würde ich mal sagen. Oder war das eine gute Zeit?
ich glaube, in beide Richtungen kann man es irgendwie sehen. Also die Gründung an sich war natürlich umständlicher. Alleine die Termine bei der Bank, dann wirklich auch zu planen, okay, wie kann ich, in welchem Rahmen kann ich dann eine Eröffnung machen? Gibt es Rückschläge? Ämter waren nicht geöffnet. Es war super kompliziert, überhaupt eine Gewerbeanmeldung zu bekommen. Also normalerweise geht man da hin und hat die einfach. Bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert, was ein absoluter Albtraum war, weil ich in dieser Zeit ja auch in den Baumarkt musste Sachen kaufen und da durfte man ja damals nur mit einem Gewerbeschein rein. Also das waren lauter solche Hindernisse, die man, glaube ich, sonst so nicht ganz so extrem hat. Andererseits war es auch eine Zeit, da ist nicht viel passiert und wir hatten dann einfach so unser Projekt und das war eigentlich ganz gut. Man hat auch nichts verpasst, es haben ja keine großen Feiern, Geburtstage oder sonst irgendwas stattgefunden. Ich stehe zwar mit meinem Namen für diese Bäckerei, aber zusammen, ich mache das ja zusammen mit meinem Mann, das ist ganz wichtig, dass ich das einfach mal kurz an der Stelle sage. Der hat genauso viel dazu beigetragen wie ich. Ich hätte das alleine in der Art und Weise gar nicht geschafft. Und wir haben zusammen umgebaut und stehen jetzt zusammen in der Backstube. Zumindest immer einer von uns, momentan er, weil ich hier bin. Genau, und so war es also auch eigentlich eine ganz gute Zeit und viele Leute, ich meine, das habt ihr in Weinheim und so, ich glaube, das kriegt jeder Bäcker so ein bisschen mit, gerade die Corona-Zeit hat viele Leute wieder so zurückgebracht zu den Tatsachen, zu den einfachen Dingen, viele haben angefangen zu backen und das ist ja manchmal auch was ganz Positives und Schönes, wenn die Leute verstehen, wie, dass es eben nicht so mal schnell gemacht ist, so ein Brot gebacken, sondern dass es eben viel Zeit braucht und viel Grips und man sich jeden Tag neu drauf einstellen muss. Und deswegen hat es, glaube ich, auch viele Vorteile gehabt. Also man kann das jetzt in die Waagschale werfen am Ende des Tages, weiß ich nicht. Also für uns war es eine gute Zeit. Es war okay, war gut.
Und mit deiner Reifezeit, sage ich mal, erstmal so ein bisschen akademischen Background, dann mal in München Praktikum gemacht, in Berlin ein bisschen was dazugelernt, ist ja an dir auch ein sehr besonderes Konzept gereift. Du hättest ja als Bäckermeisterin auch theoretisch eine, in Anführungsstrichen, normale Bäckerei übernehmen können. Es gibt genug, die angeboten werden, es gibt zu wenig Nachfolger. Du hast aber entschieden, ein ganz eigenes Konzept umzusetzen. Erzähl mal davon.
Ja, dieses Wort Konzept, das kommt so total oft eigentlich immer vor. Dieses Wort erscheint die ganze Zeit. Und das Witzige ist eigentlich, für mich ist es erstmal gutes Brotbacken. Das ist die Nummer eins, was ganz, ganz, ganz weit oben steht. Und klar, natürlich überlegt man sich, wie kann ich das am besten an den Kunden rantragen. Aber am Anfang des Tages ist erstmal, ich will gutes Brot backen und um gutes Brot zu backen, kann ich eben nicht 20 verschiedene Brote verkaufen, sondern ich muss mich reduzieren auf 3, 4, 5, je nachdem, was man eben für eine Kapazität hat. Und da geht es eigentlich los. Also alles geht eigentlich da los, richtig gutes Produkt zu machen. Und daran orientiert sich der Rest eigentlich so ein bisschen. Und so ist es entstanden. Ich glaube auch so bei Julius und mir steht eigentlich immer das Produkt an allererster Stelle und alles, was dann danach kommt und wie sich das so findet, wie wir nach außen kommunizieren, das ist irgendwie erstmal sehr produktbezogen, glaube ich.
Du sagst ganz klar, wenn du gut produzieren willst, musst du mit einem schlanken Sortiment arbeiten. Kannst du deins kurz beschreiben?
Genau, also wir haben, im Prinzip machen wir 4 Teige. Wir haben ein Weizen, ein Roggen und ein Dinkelbrot und dann machen wir eben noch einen süßen Teig, das ist dann die Nummer 4 sozusagen und eben alle 4 Teige machen wir allein mit Sauerteig gelockert, ohne zusätzliche Hefe Und aus den Teigen machen wir dann noch unterschiedliche andere Dinge, so dass das Sortiment so ein bisschen weiter ist dann als zum Beispiel aus dem Weizenteig, machen wir eben auch noch eine Focaccia. Das bietet sich da einfach gut an, dass man noch so was in die Snack-Richtung hat. Und beim Süßen machen wir eben eine Sauerteig-Brioche. Die machen wir dann aber in groß oder auch in kleiner. Die kleinere hat ein bisschen weniger Butter drin. Die lässt sich so ein bisschen leichter essen mit Schokolade drin oder auch ohne. Und die große ist sehr, sehr, sehr butterig. Das heißt, der Teig wird nochmal so rausgenommen, ein Teil, und der andere Teil wird dann nochmal mehr Butter rein. Genau, daraus machen wir dann aber auch Zimtschnecken. Das funktioniert auch ganz gut. Das haben wir dann so nach und nach einfach mal ausprobiert. Was geht eigentlich alles noch mit diesem einen Teig? Was können wir da noch machen? Genau, das ist eigentlich das Sortiment. Und also, ja, saisonal haben wir uns zwar noch ein bisschen an Panettone ausprobiert. Wir machen Cannelés. Also alles, was uns so reizt und begeistert, probieren wir natürlich auch aus. Aber wir überlegen uns das schon gut. Was ist es wert, ausprobiert zu werden?
Klar, wie viele Produkte sind es am Ende aus den vier Teigen?
8 Produkte oder sowas. Plus, minus, also genau. Das ist jetzt Definitionssache. Wir machen dann zum Beispiel aus dem Weizenbrot, machen wir manchmal noch ein Spezialbrot. Da hatten wir jetzt eins mit, letzte Woche eins mit Olive, fermentierter Zitrone und Rosmarin. Das kommt dann noch rein, ist am Ende dann für den Kunden vielleicht ein anderes Produkt, aber ich meine, wir produzieren das schon, dass es natürlich der gleiche Teig ist.
Nun stelle ich mir vor, wir haben also Corona, ihr habt eine Bäckereieröffnung vor, die Immobilie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat knapp 60 Quadratmeter. Es gibt ein sehr beschränktes Sortiment und es ist trotzdem eine große Investition, die ihr, das setze ich mal voraus, nicht aus der Hosentasche finanziert. Das heißt, man muss das in der Bank vorstellen. Wie haben Banken reagiert in der Zeit auf so etwas?
Also das sind natürlich, gerade in der Zeit, wo wir uns die Gedanken gemacht haben, mussten ja einfach reihenweise Restaurants einfach schließen und durften ja erstmal nicht offen haben. Das hat natürlich viele verunsichert. Andererseits haben wir direkt ein Konzept vorgestellt, dass das so ein bisschen ausschließt, weil wir eben kein Restaurantbetrieb an der Seite irgendwie hatten oder Sitzplätze, sondern wir haben uns dann eigentlich... das war schon Corona-bedingt, haben wir uns dann auch für diese Fläche entschieden und gesagt, okay, wir machen das wie in Frankreich. Da sind Bäckereien einfach so, du kommst rein, du kaufst die Sachen, die du willst und dann gehst du wieder. Da gibt es manchmal nicht mal Kaffee oder irgendwie jetzt einen Ort zu verweilen, sondern es einfach nur dieses Kaufen und dann sich beraten lassen und wieder gehen. Und das ist natürlich was, wo wir uns ein bisschen sicherer mitgefühlt haben und natürlich auch eine Bank sich sicherer mitgefühlt hat, weil das als Grundversorger erstmal ausgeschlossen war, dass wir da jetzt direkt wieder schließen müssen. Ansonsten klar, also wir haben unsere Finanzierung mit der Stadtfinanzierung 80 gemacht von der L-Bank, auch mit einer Bürgschaftsbank zusammen, weil ich also natürlich privat noch keine so großen Rücklagen habe, dass ich da hätte irgendwas für mitbürgen können und so. Hat es aber gut funktioniert. War natürlich viel Aufwand und viel Arbeit und das Schwierige ist ja wirklich tatsächlich, wenn man selber gründet und man findet eine Fläche und die ist einfach auf dem Markt. Ich meine, in der Zeit ging es ja los, dass auch Flächen einfach frei waren, aber bis du dann wirklich das Go von der Bürgschaftsbank hast und von der Bank, ist normalerweise jede gute Fläche eigentlich schon wieder vermietet. Das ging bei uns jetzt gut, weil es ein privater Vermieter war, der natürlich ein bisschen geduldiger ist und mit dem er dann persönlich auch einfach sprechen kann, wie die Lage ist. So ging es.
Die Frage von Sebastian zielt ja so ein bisschen auf die Schwierigkeiten. Das haben wir beim 14. Brot-Talk mit Sascha Schäfer, der sich selbst die Backsau nennt, gelernt, dass Banken Vergleichszahlen haben von Bäckereien, halt von relativ normalen Bäckereien, und sich gar nicht vorstellen können, dass eine kleine Bäckerei diese Mengen an Brot verkauft. Und das sind einfach die Vergleichszahlen andere. Ich will einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, hier euch da draußen, die ihr jetzt live zuhört bei Facebook, einfach aufzufordern, zu bitten, stellt gerne eure Fragen an Sophie. Es soll interaktiv sein, nicht nur Sebastian und ich stellen Fragen, sondern ihr auch. Wir freuen uns auf eure Fragen und auf Kommentare.
Wir mussten tatsächlich unseren Businessplan auch nochmal umschreiben und an diese Zahlen anpassen, weil die Bank, also sonst wäre es nicht gegangen, genau. man macht es dann einfach, ich meine.
Genau. Wollte ich gerade sagen, inwieweit sind Businessplan und Realität später übereingekommen?
Oh, ich habe ihn nicht mehr rausgeholt, aber ganz weit weg.
Aber in die richtige Richtung nehme ich an, ja?
Ja, in die Richtung, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben.
Super. Wie kamst du zu diesem Standort? Du hast gerade das Thema Standort angesprochen. Warum dieser Standort? Warum Stuttgart? Wie kam es dazu?
Also Stuttgart ist dadurch entstanden, dass wir aus der Gegend kommen. Dass es in Stuttgart tatsächlich ja noch nicht so eine Art von Bäckerei gibt und Stuttgart natürlich ein großes Einzugsgebiet hat. Genau, irgendwie hatten wir einfach Lust, eine Bäckerei in der Stadt zu haben und nicht auf der grünen Wiese, wobei wir natürlich schnell gemerkt haben, was das alles für Vorteile birgt und warum so viele Bäckereien eben nicht in der Stadt produzieren. Aber das finde ich auch so super schade, weil einfach, gerade sowas, das ist ja irgendwie was, wo auch die Leute wieder sehen müssen, wie wird eigentlich produziert, wie werden die Dinge hergestellt, und wenn das einfach weit draußen ist in Industriegebieten, das ist einfach weit weg von dem Leben der Leute. Und genau, deswegen haben wir uns dafür entschieden, wir suchen was in der Stadt, und dann waren wir wirklich relativ offen, denn es ist ja super schwierig, was zu finden. Wir haben eigentlich immer gehofft, dass wir was finden, wo auch die Nutzung gleich stimmt, dass wir da nicht eine große Umnutzung machen können. Das hat jetzt in dem Fall auch funktioniert. Deswegen konnten wir dann auch echt schnell umbauen und eröffnen. Aber ja, man muss einfach, es sind viele Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Sei es die Nachbarn, der Vermieter, der Lärm, Geruch, ich weiß nicht. Also da gibt es natürlich tausend Dinge, und trotzdem gibt es auch einfach viele, viele Nachbarn hier, die das einfach total begrüßen und sich da total drüber freuen, dass wir da sind, wo wir sind. Ich glaube, das Lehnviertel, wir sind ja im Stuttgarter Süden, eignet sich ganz gut. Das ist ein schönes Viertel, ein sehr intimes Viertel, würde ich mal sagen. Also die Leute kennen sich so ein bisschen. Es hat sogar so ein bisschen einen Dorfcharakter irgendwie. Es ist also irgendwie ein super sympathisches Viertel, und es schließt eben auch so an Degerloch und sowas an, wo einfach viele Leute wohnen, die natürlich auch einen gewissen Geldbeutel haben, die sich das dann auch leisten und daherkommen zu uns und das kaufen.
Aber im Gegensatz zur klassischen Dorfbäckerei macht ihr jetzt nicht von 7 bis 18 Uhr auf, sondern habt ganz eigene Öffnungszeiten, an die sich die Leute gewöhnen mussten, oder?
Bis 18 Uhr machen wir auch auf, aber wir öffnen ein bisschen oder machen später auf, genau, wir öffnen um 10. Ganz zu Beginn wollten wir von 10 bis 18 Uhr durchgängig offen haben. Das haben wir dann nach Tag 3 geändert, weil es einfach so war, dass wir mittags um 1 Uhr nichts mehr hatten, was wir hätten verkaufen können.
Wahnsinn.
Und ja, das war Wahnsinn. Das war total überwältigend, und es war auch ganz arg schön, aber auch nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Wir wollten ja auch, dass die Leute irgendwie abends zum Abendbrot dann auch ihr Brot abholen können, und dass eben auch Menschen, die berufstätig sind, noch irgendwie die Möglichkeit haben, bei uns ein Brot zu kaufen. Und das war ja natürlich in den Öffnungszeiten, das war dann nicht möglich. Und so haben wir jetzt eine Pause eingeführt. Da haben wir einfach, ganz zu Beginn hatten wir wirklich lang zu. Ich glaube, zwischen 1 und 5 hatten wir zu. Jetzt haben wir nur noch zwischen 2 und 4 Uhr zu. Das heißt, wir machen einfach 2 Stunden dicht. Das ist aber auch wieder in unserem Viertel hier relativ normal. Also auch der Kiosk und die Apotheke machen zu, machen Mittagspause. Deswegen konnten wir das relativ schnell einfach übernehmen, haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach auch. Einfach weil wir sonst ja zu früh ausverkauft sind und dann auch gemerkt haben, wir brauchen diese Pause, um wieder alles in Schuss zu kriegen. Wir waren ja am Anfang einfach nur ich, Julius und noch ein Minijobber. Das hätten wir auch organisatorisch gar nicht hinbekommen. Ja, und jetzt ist es eigentlich so, dass wir auf diese Pause auch gar nicht mehr verzichten wollen. Wir kochen gemeinsam im Team, sind jetzt ein paar mehr Leute und machen gemeinsam Mittagspause, was ich total Wertvolles finde. Das hatte ich noch in keiner Bäckerei davor, und ich genieße das selbst total. Kommt einfach ein bisschen ein anderes Gespräch zustande, und ich glaube auch für die Mitarbeiter ist es schön, wenn man mal Zeit hat, wo man eben als Team kurz zusammensitzen kann und auch Dinge besprechen kann. Genau. Und ja.
Bevor wir zu dem Themenblock Mitarbeiter und dein besonderes Entlohnungsmodell kommen, noch eine Frage mit Blick auf deine Kunden. Du hast gesagt, du hast das richtige Viertel gewählt, um vermögende, zahlungskräftige Kunden zu finden. Kaufen denn nur die Zahlungskräftigen bei dir oder ist das bunt gemischt? Beschreib mal so ungefähr die Aufteilung deiner Kunden.
Ja, das ist was, was mich und Julius eigentlich gleich in Woche 1 total begeistert hat, und das war was total Schönes. Denn natürlich kaufen bei uns Leute ein, die sich das auch leisten können. Aber es kaufen wirklich auch viele, viele Handwerker bei uns ein. Also wir haben so Leute, da wissen wir jetzt auch schon, also der Maler, die Müllmänner kaufen bei uns ein. Aber auch einfach irgendwelche jungen Familien, von den Ökos über die, glaube ich, einfach, also es gibt ja immer andere Gründe, warum Leute zu uns kommen. Also es kann sein, weil wir Bio-Mehl verarbeiten, bei den anderen ist es der Hauptpunkt, weil sie merken, es schmeckt einfach viel besser als woanders. Andere genießen auch einfach, wie sie vielleicht bedient werden oder das Ambiente. Also man weiß es ja immer nicht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, genau wie viel Prozent von wem. Es gibt auch viele Rentner, die zu uns kommen. Also so von, ja, Alter 50 bis Mitte 60 haben wir echt viele Kunden, die uns extra ansteuern, weil sie irgendwie so an früher erinnert werden. Ja, genau. Aber das macht es auch so schön und das finde ich auch so toll, gerade jemand, der eben bewusst entscheidet, wo er sein Geld ausgeht, gibt. Und wenn er merkt, also manche Leute haben ja die meisten Leute haben ja ein gewisses Budget zur Verfügung und da kann man ja entscheiden, wo die Schwerpunkte gesetzt werden. Und deswegen freut mich das immer wieder, wenn Leute mit einem vielleicht ein bisschen kleineren Geldbeutel reinkommen und sagen, das Brot ist so gut, ich kaufe das einfach bei euch. Das ist das größte Lob und die
Genau.
beste Weg weiterzumachen, ja.
Absolut. Sprechen wir so ein bisschen über das Team, über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viele Leute beschäftigt ihr im Augenblick?
Also wir haben jetzt momentan zwei Vollzeitkräfte in der Backstube plus mich und den Julius. Also da sind wir zu viert. Wir haben eine Vollzeitkraft im Verkauf und dann haben wir noch drei Minijobber, die eben unterstützen im Verkauf, aber auch ja, so Hilfstätigkeiten machen in der Backstube.
Personal ist ja allgemein eines der, ich sag mal, herausfordernden Themen im Handwerk. Wie findet ihr eure Leute?
Ja. Ach ja, das ist verrückt. Wir haben, glaube ich, fast alle unsere Mitarbeiter über Instagram gefunden. Wir haben uns dort angeschrieben. Es war uns selber auch davor nicht ganz bewusst, dass das über diesen Kanal so erfolgreich ist. Genau, also so gut wie alle unsere festen, ich glaube, alle unsere festen Mitarbeiter haben sich über Instagram bei uns gemeldet.
Habt ihr dort gesucht oder waren das Initiativbewerbungen?
Teils, teils. Genau.
Okay. Wenn du jetzt Mitarbeiter gefunden hast, die ja dann, wenn sie sich jetzt gerade initiativ bewerben, auch euch gut finden, als Personen, als Marke, euer Konzept gut finden, wie bindest du sie ein? Gibt es da eine spezielle Einarbeitung? Wie integrierst du?
Jetzt haben wir Bernd, glaube
Das
ich,
hat
verloren.
gesagt.
Genau.
Genau.
Also wie integrierst du die Leute in
Ja.
dein Unternehmen?
Ja, genau. Also bei uns alles relativ natürlich noch, ne? Also wir haben da eine natürliche Herangehensweise. Wir haben ja auch Quereinsteiger bei uns, aber sie sind alle samt Brot-Nerds, würde ich jetzt mal das einfach so als Überbegriff nennen. Das heißt, ja, es ist schon wichtig, dass die Leute sich einfach für die Produkte interessieren und da einfach eine gewisse Leidenschaft haben und da auch Lust haben, drüber zu diskutieren oder zu schwachsimpeln, so wie wir die ganze Zeit sagen, weil ich glaube, wir reden so viel über Brot und Temperaturen und pH-Wert, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, also manche, die uns dazu hören, denken, die sind ja verrückt. Aber ich glaube, das macht es aus und das macht auch ganz viel Spaß. Wie wir die Leute einlernen, ja, nach und nach einfach ranführen. Bei uns dürfen die Leute relativ schnell alles machen. Natürlich gucken wir da am Anfang zu, weil wenn Teig nichts wird, ist es relativ bitter für den nächsten Tag dann. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Köchin eingestellt, das hat super toll funktioniert. Einfach, da hat man schon gemerkt, sie ist nicht ganz fachfremd, sondern sie kennt sich schon im Lebensmittelhandwerk aus. Und das war, also das ist super, die ist jetzt schon eine super gute Bäckerin und lernt jeden Tag dazu. Und ja, es ist wie im Verkauf. Ich meine, ich stelle jetzt auch keine Verkäufer im klassischen Sinne ein, sondern das Wichtigste ist mir, dass die verstehen, was wir machen. Die laufen jeden Tag 1000 Mal durch die Backstube. Den zeige ich, guck mal, das ist jetzt der Teig und da machen wir jetzt das. Einfach, dass die dieses Hintergrundwissen haben, um den Kunden einfach ein bisschen mehr mitzugeben, als man im Durchschnitt so in so einer Filiale bekommt. Zudem ist es ja so, dass unsere Bäcker auch immer mit verkaufen. Also vormittags ist immer einer aus der Backstube oben mit im Verkauf.
Ah, okay.
Genau.
Was ich ganz interessant finde, du hast auch ein spezielles Entlohnungssystem. Kannst du das kurz beschreiben?
Also erstmal ist es, die Grundlage ist eigentlich ganz normal. Also wir, je nachdem, was für Erfahrungen der Mitarbeiter hat und so, kriegt er eben einen festen Lohn pro Stunde. Ja, und dann haben der Julius und ich uns relativ schnell Gedanken gemacht, wie können wir das irgendwie noch attraktiver machen, ohne uns in den Ruin zu treiben, weil wir wissen ja jetzt nicht, wie entwickelt sich das Ganze im ersten Jahr. Ich kann es den Mitarbeitern einfach nicht allen 20 Euro auf die Stunde bezahlen, wenn ich nicht weiß, wie es in den nächsten 2-3 Monaten aussieht. Und so haben wir einfach mal gedacht, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir werden einfach 50% unseres Umsatzes an die Mitarbeiter ausschütten. Bedeutet, dass natürlich der Grundlohn, den jeder bekommt, wird davon abgezogen und die Differenz davon wird einfach nochmal über gleiche Teile verteilt. Auch an Julius und mich. Wir stempeln uns auch ein und aus. Das heißt, wenn wir in der Bäckerei sind und dort einfach ganz normal in der Backstube stehen, dann geht das genauso auch an uns. Wenn wir natürlich Bürotätigkeiten machen, ist es anderes. Und so war es jetzt so, dass wir zum Beispiel letzten Monat jedem 4 Euro mehr die Stunde zahlen konnten. Was natürlich total toll ist, ist aber natürlich auch kein, also bedeutet nicht, dass das jeden Monat so ist, sondern das ist eben schön, wenn das klappt. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz schön, wenn man offen mit den Mitarbeitern auch über Umsatz sprechen kann und auch einfach abends, wenn ein guter Tag war und der Umsatz gut war, das auch so ein bisschen feiern kann, weil eben die Mitarbeiter auch wissen, okay, in einer gewissen Art und Weise partizipiere ich da auch mit und es geht nicht ganz an mir vorbei.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt eine absolut fixe Personalkostenquote von 50%. Und sozusagen die Differenz zwischen den Festgehältern und dieser 50%-Quote, das ist eben das, was nochmal zu gleichen Teilen ausgeschüttet wird, ne, auf die Stunden gelegt wird.
Liegt leicht über dem Branchenschnitt, aber ihr bekommt es ja gebacken im Wochenende. Ja.
Momentan kriegen wir es gebacken. Wir hoffen, es klappt auch weiterhin. Ich meine, das ist wir haben einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal aus und bisher klappt es ganz gut. Wie sich das in Zukunft entwickelt, das kann ich überhaupt nicht sagen, aber momentan zahlt sich's aus und wir sind ganz happy so. Ich kann nicht sagen, was ihr, wenn ich jetzt in einem Jahr wieder interviewt werde, wie dann die Lage ist, bleibt abzuwarten.
Unser Publikum ist heute wenig fragefreudig, weil es ja auch ganz große Herausforderungen aktuell in den Betrieben gibt. Deshalb stelle ich hier mal eine Frage, Sophie. Wenn du jetzt mit deinen Erfahrungen ganz bewusst den Weg von außen in die etablierte Branche und dann doch ein neues Konzept, was würdest du denn jemandem sagen, wie zum Beispiel der Luise oder anderen, die jetzt, ich sag mal, in eine Bäckerei reingeboren werden oder eine bestehende Bäckerei übernehmen. Was können die von dir lernen?
Was können die von mir lernen? Ich glaube, es ist natürlich eine ganz andere Welt, weil ich weiß ja, wie es ist, auch in ein bisschen größeren Bäckereien zu arbeiten und da ist man einfach nicht so flexibel. Die Flexibilität nimmt so ein bisschen ab. Was ich total toll finde und ich glaube, das kann man auch in solchen Bäckereien vielleicht, ja, das ist jetzt ein kleiner Abschnitt, ich weiß nicht, man kann bestimmt immer viel lernen, nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Aber was ich, glaube ich, ganz schön finde, ist dieses, ich bin immer nah am Produkt, dieses Ausprobieren, dass die Mitarbeiter wirklich wöchentlich was Neues ausprobieren dürfen. Also wir sind in so einem ständigen Innovationsprozess und es ist einfach so, dass jeder Mitarbeiter so ein Projekt hat. Sei es ein Spezialbrot, sei es sich zu überlegen, einen neuen Belag für die Focaccia, jetzt saisonal. Ich sage denen dann, was es gerade, was unser Frischedienst gerade hat, und dann können sie sich da was überlegen und das mit uns abstimmen. Und ich glaube, das bringt ein bisschen Frische irgendwie, und es wird einfach nicht so langweilig. Man hat halt so ein Projekt, ne? Und ich glaube, das fehlt manchmal. Manchmal ist es einfach viel, einfach ich komme, arbeite ab und dann gehe ich wieder nach Hause. Und solche Kleinigkeiten, wie irgendwie so was ausprobieren können, vielleicht könnte man vielleicht auch einem größeren Unternehmen in einer gewissen Art und Weise umsetzen.
Also, ist es nicht auch diese Fokussierung auf Qualität, auf wenige sehr gute Produkte?
Ich glaube, es ist auch viel über das Produkt zu sprechen. Das hat mir einfach in vielen Bäckereien, in denen ich gearbeitet habe, auch gefehlt. So diese wirklich nicht einfach zu sagen, so passt schon. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, dieses, okay, das Brot ist gut, das passt schon. Das können wir verkaufen, die Kunden werden es schon abnehmen. Ja, aber das ist ja nicht der Anspruch, ne? Also wir sind ja die Profis und wir sehen halt auch Dinge, die vielleicht der Kunde jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, und einfach darüber zu sprechen, wie soll es eigentlich am Ende wirklich sein. Ich glaube auch zum Beispiel, Bäcker in den Verkauf zu stecken, ist eine gute Sache. Da habe ich viel gelernt. Ich habe so viel gelernt im Verkauf, obwohl ich Bäcker bin mit Leib und Seele. Aber das ist so wichtig zu wissen, was die Kunden wollen und was sie nicht wollen.
Das glaube ich auch. Ich nutze dann das Privileg auch mal, auch nochmal eine ganz andere Frage. Rohstoffe sind natürlich gerade ein großes, großes Stressthema. Ja. Preise, die durch die Decke gehen. Wie versorgt ihr euch mit Rohstoffen und inwieweit seid ihr betroffen von den Weltmarktentwicklungen?
Ich glaube, betroffen sind wir alle irgendwie. Also da gibt es leider, also ich glaube, die Welt ist viel zu global, um zu denken, dass es den einen oder den anderen gar nicht tangiert. Wir kriegen ja das, also den Hauptteil bekommen wir von der OBEC aus dem Hohenloschen. Und natürlich
Erzeugergemeinschaft, ne?
Genau, das ist eine Erzeugergemeinschaft. Eigentlich eine total tolle Sache. Wir stehen da auch sehr dahinter. Aber auch die haben jetzt natürlich dieselben Probleme. Wir haben jetzt einen langen Brief von denen bekommen, dass ihre Bauern ihr Getreide als Futtermittel oder konventionell besser verkaufen könnten als die Biopreise. Deswegen müssen natürlich auch die OBEC beim Preis mitgehen. Ja, also es ist ja alles miteinander verbunden, und sonst verlieren natürlich auch die OBEC, so jemand wie die OBEC, auch ihre Erzeuger, wenn die ihren Weizen als Futtermittel zu einem höheren Preis momentan verkaufen könnten, als in die Biobranche reinzuverkaufen. Also das wird uns auch tangieren. Momentan tut es noch nicht so sehr weh, aber man weiß ja nicht, wohin die Entwicklungen so gehen. Ich glaube, die OBEC ist noch relativ human mit der Preiserhöhung. Das kann aber auch alles noch kommen. Ja, es ist momentan sehr, sehr schwierig einzuschätzen.
Verstehe. Und wenn du mal dein Leben jetzt so ein bisschen, das ist natürlich in deinem zarten Alter ein bisschen verfrüht für eine Biografie, aber wenn du jetzt mal mit deinen Erfahrungen zurückschaust, also nehmen wir an, du machst jetzt heute das Abitur, welchen Weg würdest du denn anders gehen? Was hat dich geprägt? Wo hast du vom Leben gelernt? Und wie würde dein Weg heute aussehen, wenn du nochmal neu starten könntest?
Das ist so schwierig, weil das Leben ja einfach von so vielen Zufällen geprägt ist, die einen dann in die eine oder andere Richtung bringen. Aber was mich tatsächlich begeistert, sind wirklich, wir hatten jetzt zum Beispiel den Fritz bei uns in der Backstube, der kam von Domberger, dort habe ich ja auch mal gearbeitet, und der war jetzt 2 Wochen dann bei uns, einfach so zum Praktikum machen. Und der hat eben Abi gemacht und er weiß noch nicht so ganz, was er macht, und er schnuppert gerade überall rein und arbeitet jetzt in der Bäckerei. Und irgendwie begeistern mich solche Leute, die einfach, ich glaube, es ist total wichtig, auch zielstrebig zu sein, aber vielleicht war ich manchmal zu zielstrebig und dachte, das Leben muss in die und die Richtung gehen und den Weg muss ich jetzt einfach gehen. Und ich glaube, manchmal ist es ganz schön, das auch einfach mal laufen zu lassen. Das ist natürlich voll die Typsache. Aber ich glaube, es kommt immer auf den Typ Menschen an. Ich glaube, für mich wäre es gut gewesen, manchmal die Dinge einfach ein bisschen laufen zu lassen und nicht so sehr einfach zu denken, okay, mit Abi kommt nur Studium in Frage und so weiter und so fort, sondern da ein bisschen breiter gefächerter irgendwie ranzugehen, ja.
Und mit Blick auf deine Bäckerei, was würdest du heute anders machen? Größere Räume mieten, größeren Ofen kaufen, kleiner anfangen, größer anfangen, vielleicht ein Lieferfahrzeug dazu kaufen. Was würdest du heute anders machen?
Weiß ich gar nicht. Also natürlich, wir kommen jetzt schon an unsere Kapazitätsgrenzen. Natürlich wären ein paar Quadratmeter mehr gut. Aber es ist halt immer so die Frage, während ich meine, vor 1,5, 2 Jahren, als wir uns die Gedanken gemacht haben, war die Lage einfach so risikobehaftet. Wir waren uns so unsicher, ob das alles funktioniert, während Corona ein Unternehmen zu gründen. Deswegen würde ich eigentlich gar nicht so viel anders machen. Ich glaube, der Weg war gut so. Wir haben den Vorteil dadurch, dass wir noch nicht so riesig groß sind, dass wir einfach auch noch viel Produktinnovation, uns ganz viel um Produkte kümmern können. Und das ist auch das, was uns beiden total viel Spaß macht, mir, Julius und auch all unseren Mitarbeitern. Und ich glaube, früher oder später werden wir aus der Backstube rauswachsen und uns was Größeres suchen müssen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann ist es so. Aber ich glaube, ich würde gar nicht so unbedingt ganz groß anfangen wollen, weil ich habe schon so viel dazugelernt. Und ich glaube, es ist gut, im Kleinen zu lernen. Und wenn man es dann aufs Größere überträgt, da sich auch ein bisschen sicherer zu sein, was man da braucht. Also, wenn ich jetzt eine ganz große Backstube hätte von Anfang an planen müssen und das eine reine Sauerteig-Backstube, ich glaube, ich hätte da ganz viele Fehlinvestitionen gemacht. Ich weiß jetzt schon, was ich anders machen würde und so, aber dafür muss man irgendwie vielleicht klein anfangen. Ich weiß nicht. Mhm. Ja.
Okay, ja, spannend. Zeit für unsere Schlussrunde. Das sind drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Ist ein belegtes Brot eine vollwertige Mahlzeit?
Alle haben bisher mit Ja geantwortet, glaube ich.
Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, ich glaube.
Und ich habe überlegt, ob ich das irgendwie jetzt anders formulieren kann. Ich glaube, ich würde sagen, kommt drauf an, was drauf ist.
Okay. Wenn du ein Gebäck wärst, welches wärst du?
Auch da kamen natürlich die typischen Sachen schon. Ich glaube, ich wäre eine Pizza. Weil ich liebe zwar Brot, aber ich finde, Pizza ist einfach eins der Highlights. Und wir machen in der Boutique einmal die Woche Pizza und da kann man drauf machen, was man will. Eigentlich ist es ja auch ein Brot, ein flaches Brot. Und es ist sehr wandelbar. Und
Okay, verstehe. Wie sieht die Bäckereiwelt in 5 Jahren aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich jetzt auch in der momentanen Lage, in der wir alle stecken. Ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe, dass nicht noch mehr Bäckereien irgendwie schließen müssen, sei es Corona oder sei es jetzt der Rohstoffpreisdruck, der da jetzt einfach auf allen Seiten auf die Leute einprasselt. Ich hoffe, dass die Bäckereiwelt ein bisschen innovativer, ein bisschen offener wird. Und ich glaube, da gibt es auch schon einige, die genau das auch anstreben.
Prima. Ja, vielen Dank. Jetzt kam doch noch ein netter Kommentar rein. Da hat jemand deinen Film gesehen. Du wurdest ja häufiger schon in den Medien porträtiert und ist sehr beeindruckt von dir und von dem, was du machst. Das gilt für sehr viele Menschen, darf ich sagen. Und ja, ich habe gelernt, dass diese Fokussierung, deine Fokussierung auf das Produkt erfolgversprechend ist, der absolute das Produkt im Mittelpunkt und zu schwachsimpeln über das Produkt. Ja. Die Vokabel habe ich auch gelernt. Ich habe gelernt, dass man mit 4 Teigen und 8 Produkten sehr gut wirtschaftlich zurechtkommt, so dass man den Mitarbeitern sogar noch einen ordentlichen Zuschlag zahlen kann von 4 € pro Stunde. Das ist sehr toll. Und war schon immer der Ansicht, dass du eine sehr, nicht nur zielstrebige, sondern auch eine Persönlichkeit bist, die ein bisschen weiter denkt, auch das große Ganze sieht. Auch dieser Eindruck hat sich bei mir jetzt verfestigt und ich kann nur von meiner Seite nochmals ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Ich komme noch vorbei, versprochen, steht auf der Liste ganz oben. Und ich denke, das gilt für viele. Es lohnt sich einfach mal bei dir bei der Prothek in Stuttgart vorbeizuschauen.
Auf jeden Fall. Und ich versuche bald mal hier aus dem Laden ab und an mal wieder rauszukommen und andere Leute zu besuchen, weil das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Das musste ich natürlich ein bisschen schleifen lassen, aber ich glaube, das ist auch ganz normal in der Anfangszeit.
Das ist es wohl. Insofern ist es ja gut, wenn wir mit dem Brottag auch mal wieder Gäste ins Haus bringen, zu denen man nicht reisen muss.
Genau.
Da geht es nächsten Monat wieder spannend weiter. Wir kündigen einmal ganz kurz unseren Gast fürs nächste Mal an. Wir werden jetzt erstmal zwei Gäste haben. Und zwar werden es Bernd und Fabio Wettlaufer sein.
Die Rockenbäcker.
Die Rockenbäcker, genau. Und da würde ich mal sagen, der Bernd Wettlaufer hat eigentlich eine sehr klassische Bäckerkarriere zunächst gemacht und dann aber nochmal eine ganz andere Kurve bekommen. Und die beiden setzen sich nicht nur sehr stark mit Produkten und Aromen auseinander, sondern auch mit dem Thema Zukunft und Nachfolge im Betrieb. Und darüber werden wir nächste Woche sprechen. Ein Thema, das bei dir ja noch relativ weit in der Zukunft liegt, Nachfolge.
Ja.
Aber in anderen Bäckereien ist das natürlich ein ganz heißes Thema und da werden wir ein paar interessante Aspekte besprechen.
Kurze Korrektur, nicht nächste Woche, sondern nächsten
Entschuldigung.
Monat. Das, und
Es
zwar
macht
am 4.
Spaß, ich will
Mai,
gleich weitermachen.
ja genau, am 4. Mai um 11 Uhr. Fun Fact, Bernd Wettlaufer ist gerade hier im Haus in Weinheim. Wir haben gerade Prüfungen laufen zum Brotsommelier. Als Brotsommelier haben wir ihn eingebunden in die Prüfungskommission. Von daher nimmt er gerade Projektpräsentationen ab. Und freut sich schon sehr auf den Brot-Talk zusammen mit seinem Sohn. Machen die ja sehr verrückte Videos. Da lohnt sich mal schon mal reinzuschauen bei Instagram, was sie da so Roggenbäcker TV, also nicht Roggen mit 2G, sondern mit CK, Roggenbäcker TV. Schaut mal rein, schaut gerne wieder rein beim nächsten Brot-Talk hier, 4. Mai. Ich darf dir, liebe Sophie, ein ganz fettes Dankeschön sagen, dass du in der
Danke für
letzten
die
Stunde
Einladung.
keinen Zuschlag verdienen konntest, weil du hier warst, nämlich in der
Genau.
Backstube. Nicht selbstverständlich, aber sehr inspirierend. Ich fand es ganz toll. Vielen Dank von meiner Seite.
Auch von mir
Danke.
ganz vielen Dank. War sehr, sehr interessant. Ja, weiterhin viel Erfolg. Auch dir, Bernd, vielen Dank.
Das gebe ich
Das
sehr
hat mir
gerne
Spaß gemacht.
zurück. Es ist immer eine sehr nette Runde hier. Ich kann mir gar keinen Monat mehr ohne Brot-Talk vorstellen. Das behalten wir bei. Und es gibt noch so viele spannende Gäste aus der Branche. Es geht weiter.
So ist das. So machen wir das.
Vielen Dank auch an euch, die jetzt live dabei wart. Vielen Dank, wenn ihr jetzt im Nachgang bei Spotify, YouTube oder sonst wo zuhört. Bleibt uns gewogen, bleibt dem Bäckerhandwerk gewogen, haltet das Brot hoch und die Branche. Alles Gute für euch und für die Zeiten des Wandels. Alles, alles Gute.
Frohes Schaffen.
Genau. Auf zur Arbeit.